Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Senderei Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Jetzt mal ganz ehrlich, schlägt Ihr Herz für Radio Horeb? Legt es sich vielleicht schwer auf Ihr Gemüt, wenn Sie Radio Horeb einmal längere Zeit nicht empfangen können, zum Beispiel im Urlaub? Und sind Sie schon mal aus der Haut gefahren? Ich meine so richtig, wenn Ihr Radiogerät plötzlich kaputt gegangen ist und Sie die Senderei Lebenshilfe nicht empfangen können. Haben Sie sich reingefühlt? Wenn Sie all das schon einmal so oder ähnlich empfunden haben, dann sind Sie mit der Palette der Intensität vertraut, die die medizinische Psychologie, in die sie unsere Emotionen einteilt. Diese sind nämlich beabsichtigte und gerichtete Gefühle auf Dinge oder Personen, das heißt, sie mögen Radio Horeb. Oder Stimmungen, die sich über das gesamte Erleben ausbreiten, also Frust, wenn sie Radio Horeb nicht empfangen können, der Tag ist ihnen völlig verhagelt. Und letztens Affekte, die rasch entstehen bei Anlässen, die ihre persönlichen Interessen und Bedürfnisse berühren, also der Zorn über das defekte Radiogerät. Soweit also die Einteilung der Wissenschaft. Der amerikanische Autor Charles Bukowski, sonst nicht wirklich zitierbar, vereinfacht es drastisch: Wer gegen Schmerzen unempfindlich ist, hat auch jedes andere Gefühl verloren. Also was ist, wenn wir die Kontrolle über unsere Gefühle verlieren? Was, wenn Sie es sind, die unser Leben bestimmen und nicht wir? Was, wenn die Gefühle zum Diktator unseres Selbst werden? Und wozu dienen letztlich unsere Gefühle und was löst sie aus? Manchen sind also die Gefühle anderer und auch die eigenen Emotionen ein wahres Rätsel. Thema der heutigen Lebenshilfe ist also das Geheimnis unserer Emotionalität. Und um diesem Geheimnis etwas auf die Spur zu kommen, dazu ist uns jetzt unser Gast aus dem Raum Karlsruhe zugeschaltet. Viele kennen ihn wahrscheinlich schon. Grüß Gott und herzlich willkommen in der Lebenshilfe, Herr Walter Nitsche. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Miller, grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ich stelle Sie unseren Hörern kurz mit einigen Lebensdaten vor. Walter Nitsche ist Jahrgang 1952 und stand jahrelang in einer Gemeindeaufbau-, Seelsorge- und Eheberatungsarbeit. Mit seiner Frau leitet er seit vielen Jahren den christlichen Partnerschaftsdienst, kurz CPD. Walter Nitsche ist Verfasser diverser lebensberatender Fachbücher und seine Seminare und Vorträge sind über die deutschen Landesgrenzen hinaus wirklich gefragt. Herr Nitsche, fangen wir doch einfach mit dem Naheliegendsten an. Wie fühlen Sie sich denn heute?
Ja, das ist jetzt eine Frage, die ich ehrlich beantworten muss, eigentlich schlecht.
Und wissen Sie, warum Sie sich heute Morgen schlecht fühlen, Herr Nitsche?
Ja, ich hatte gestern ein sehr intensives, vierstündiges, seelsorgliches Gespräch mit einem Menschen, das mich doch sehr berührt und sehr aufgewühlt hat. Und ich konnte einfach heute Nacht nicht schlafen, konnte erst um 5:30 ins Bett gehen. Und deshalb sind die Gefühle entsprechend.
Und was nutzt Ihnen jetzt dieses Wissen, dass Sie wissen, warum Sie sich heute schlecht fühlen?
Nun, erstens bin ich dadurch jetzt nicht irritiert. Ich weiß, warum diese Gefühle jetzt da sind. Und so kann ich mich einfach darauf konzentrieren, mit diesen Gefühlen jetzt richtig umzugehen.
In der Einleitung, da habe ich so ein paar wissenschaftliche Einteilungen von Emotionen zitiert. Wie ist das für Sie? Was sind denn Ihrer Meinung nach Gefühle? Lassen die sich da so klar wissenschaftlich einteilen? Was ist da Ihr Eindruck, Ihr Gefühl?
Ja, es gibt ganz verschiedene Konzepte hier. Es ist eine schöne Erklärung gewesen in der Einleitung. Gefühle, man hat verschiedene Konzepte. Man versucht einfach auch, Gefühle einzuordnen mit der Frage nach ihrer Intensität und dem emotionalen Stärkegrad. Also wir haben Besorgnis, Furcht, Angst, Panik. Es geht in dieselbe Richtung, aber die unterschiedlichen Gefühle, die definieren sich jetzt durch ihre Intensität oder Bedauern, Kummer, Trauer, Verzweiflung. Bedauern ist was anderes als Verzweiflung, geht aber in dieselbe Richtung. Oder Ärger, Wut, Zorn, Hass, Sympathie, Zuneigung, Liebe. Es sind verschiedene Richtungen und nur der emotionale Stärkegrad ist verschieden. Es ist auch so eine Einteilung, Aber wir wollen heute Morgen sicher von was ganz anderem reden, weil diese Einteilungen helfen uns wahrscheinlich in der Praxis nicht so viel.
So ist es, Herr Nitsche. Sie haben mir in einem Vorgespräch zu dieser Sendung, als wir in Kontakt standen, da haben Sie gesagt, Gefühle seien für Sie sowas wie ein Schöpfungswunder Gottes. Jetzt lässt uns aber dieses Schöpfungswunder immer wieder mal ganz schön Achterbahn fahren und die Achterbahn, die geht auch manchmal ganz schön tief in den Keller hinein. Ist es dann nicht ein grausames Schöpfungswunder?
Nein, ich denke nicht. Gefühle hat Gott tatsächlich geschaffen, damit sie uns auch Wahrheiten zeigen können, damit sie uns ermutigen, damit sie uns motivieren können. Wir werden noch darauf kommen, auf Betrübnis und Gefühl und Schmerz und so weiter. Ich denke, ganz wichtig ist, dass wir mal die Unterscheidung machen, was sind die Ursachen von Gefühlen und was sind die Träger von Gefühlen. Einfach mit dem Ziel, dass wir unsere Gefühle objektiver betrachten können, damit sie eben nicht zu diesen alles verschlingenden Diktatoren in unserem Leben werden.
Gut, also jetzt Sie unterscheiden also zwischen dem Träger des Gefühls, das bin jetzt ich oder Sie, und der Ursache, Sie haben schlecht geschlafen, weil zum Beispiel. Oder wie kann man das jetzt verstehen, wenn Sie jetzt diese Unterscheidung ausbreiten zwischen dem Träger des Gefühls und der Ursache?
Ja, also da können wir einfach mal fragen, warum fühlen wir überhaupt? Was geht da in uns vor? Welche Prozesse werden da in Gang gesetzt? Und grundsätzlich kann man sagen, die Träger von Gefühlen ist in Umlauf gekommene Biochemie. Also stellen wir uns eine Situation vor, jetzt wir als Männer können das wahrscheinlich besser verstehen, wie ich kürzlich auf der Autobahn fuhr und wollte zu einem Vortrag. Ich fuhr links, rechts alles frei und links fährt auch ein Wagen. Und da geschieht etwas in einem. Also, da kommt so ein Ärger hoch.
Man Sie waren auf der Überholspur.
Genau. Und der ging nicht weg, ja, dieser liebe Mann. Und bis er dann endlich wegging, also nach rechts fuhr, da waren Ärgergefühle da, aggressive Gefühle. Aber was ist da eigentlich passiert? Vereinfacht gesagt, meine Nebenniere ging auf, Adrenalin schießt ins Blut. Und weil Adrenalin jetzt im Blut war, deshalb konnte ich mich ärgern. Diese Biochemie ist eigentlich der Träger jetzt von dem Gefühl des Ärgers. Das ist deshalb wichtig zu wissen, dass diese chemischen Prozesse durch verschiedenerlei Dinge ausgelöst werden kann. Und aufgrund dessen kann ich dann besser damit umgehen. Ein anderes Beispiel, da ist jemand, der, sagen wir, ein lediger junger Mensch, der begegnet einem anderen und Gefühle werden erzeugt. Er verliebt sich bis über beide Ohren. Gerade hier besteht dann die Gefahr, dass man gleich sagt, ja, ist das Liebe oder ist es nicht Liebe? Ein Wiener Professor hat schon 1985 im Deutschen Forschungsdienst bekannt gegeben, dass diese Chemie, die dafür verantwortlich sei, das sogenannte Phenylethylamin sei. Und wenn Phenylethylamin ausgeschüttet wird, dann sei das verantwortlich für alles, was mit Liebesgefühl oder Verliebtheitsgefühl zu tun hat. Das heißt also, das kann ausgeschüttet werden, ohne dass es mit wahrer Liebe, also das Beste für den anderen wollen und so weiter, zu tun hat. Das macht uns objektiver, das macht uns nüchterner. Und vor allen Dingen, und da kommen wir, glaube ich, zum Knackpunkt, haben gerade viele Christen hier Schwierigkeiten. Sie erleben beispielsweise das Gefühl des Zorns. Irgendwas hat sie zornig gemacht. Und jetzt denken sie bereits, oh, das dürft mir doch nicht passieren. Ich bin doch Christ. Und jetzt beten sie, oh Gott, hilf mir doch, dass diese Gefühle nicht mehr kommen. Also angenommen, eine Person wurde schwer verletzt von einem anderen Menschen. Das tut weh. Aber trotzdem haben die richtige Trauerarbeit gemacht, haben Vergebung ausgesprochen. Aber jetzt sehen sie diesen Menschen wieder und wuff, die ganzen Gefühle sind wieder da. Und jetzt denken Sie, ach, wahrscheinlich habe ich es nicht richtig vergeben. Oder dieses Gebet, mach doch, dass ich mich nicht mehr so aufrege. Das eigentliche Gebet, das Gott grundsätzlich nicht erhört. Und zwar aus folgendem Grund, dass er bitte, jetzt vereinfacht gesagt, dass die große Hand Gottes vom Himmel kommt und mir die Nebenniere zuhält, damit keine Adrenalinausschüttung mehr stattfinden kann. Und dem ist dann nicht so. Gott sagt, nee, die Gefühle, die Adrenalinausschüttung oder Noradrenalinausschüttung, je nachdem, die ist schon okay, die habe ich auch geschaffen. Ich möchte, dass du lernst, damit umzugehen. Also wenn ich jetzt beim Beispiel von meinem Auto fahre, wenn ich da nun vorbeifahre, voller Ärger, bin versucht, ihm ein beleidigendes Zeichen zu machen, dann wäre das Sünde. Jetzt hätte ich mich von meinen Gefühlen dazu verleiten lassen, zu sündigen. Ich kann aber genauso vorbeifahren und sagen, ach, Herr, segne seinen Schlaf. Ja, jetzt reagiere ich ganz anders auf diese Gefühle. Das Gefühl an sich ist noch keine Sünde. Wenn ich nämlich meine, das ist schon Sünde, habe ich bereits verloren. Dann gehe ich nicht mehr richtig damit um. Deshalb sagt heiliger Apostel Paulus an die Epheser, schreibt er, lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Und wenn ihr zürnet, so sündiget nicht. Er macht also einen ganz klaren Unterschied zwischen dem Gefühl, ich bin erzürnt, aber jetzt habe ich immer noch die Möglichkeit, nicht zu sündigen. Wenn ich aber meine, das Gefühl selbst, also wenn die Chemie bereits in Umlauf gekommen ist, das sei bereits Sünde, naja, dann habe ich immer ein belastetes Gewissen. Und dann werde ich mit diesen Gefühlen gar nicht lernen, richtig umzugehen. Deshalb ist es wichtig, mal die Träger von Gefühlen mit den eigentlichen Ursachen oder von den eigentlichen Ursachen zu unterscheiden.
Sie haben vorhin gesagt, Gefühle zeigen uns Wahrheiten. Welche Wahrheit zeigt es mir, wenn ich mich jetzt aufrege, wenn ich auf der Überholspur bin und vor mir macht einer keinen Platz? Aber wie können uns denn dann die Gefühle oder wie kann ich meine Gefühle auch so deuten und wahrnehmen, dass sie mir Wahrheiten zeigen? Wahrheiten ja, über mich, ja, über andere, über eine Beziehung.
Das ist natürlich sehr facettenreich.
Wir haben Zeit.
Ja. deshalb facettenreich, weil die Gefühle natürlich auch nicht nur Wahrheiten zeigen, sondern uns oftmals auch Unwahrheiten mitteilen. Ich brauche deshalb grundsätzlich einen Maßstab, der ist außerhalb von mir. Nur die Gefühle helfen uns dazu zu überlegen. Also warum rege ich mich überhaupt auf? Ja, wahrscheinlich, weil ich unbedingt ganz schnell ans Ziel kommen möchte, Beispiel Autofahrer. Weil ich mich ärgere über jemanden, der träumt, also ich bin dann unbarmherzig, da komme ich vielleicht einfach an die Wurzel. Jetzt sind wir schon bei den Ursachen. Meine Ungeduld oder meine Unbarmherzigkeit oder mein Stress, das kann mir jetzt das Gefühl schon sagen. Aber es gibt Situationen, da führt mich das Gefühl in eine falsche Richtung. Und da werden wir noch drauf kommen, gerade ist es wichtig beim richtigen Umgang, dass ich zwar die Gefühle wahrnehmen soll, ich soll sie nie verdrängen. Die ganze Heilige Schrift spricht nie von Verdrängen, sondern von das Herz ausschütten, es Gott hinbringen, alle Gefühle vor ihm ausschütten. Das ist der richtige Weg. Und dadurch bekomme ich natürlich auch in manchen Bereichen ein ganz wertvolles Empfinden mir selbst gegenüber, gerade sogenannte Störgefühle, wie man so sagt. Man merkt, mir ist da was unangenehm. Das ist oftmals die Folge von einem intuitiven Erfassen. Also es gibt Leute, die haben hier 1000 Antennen, dass sie nonverbale Signale erfassen können. Also nicht, was jemand redet, sondern was darüber kommt, was in seinem Herzen ist. Und das kann, wenn da beispielsweise Heuchelei vorhanden ist oder Schleimerei, Störgefühle verursachen und die sind ernst zu nehmen.
Jetzt mal kurzen Einschub mit den Störgefühlen zur Wahrnehmung unserer eigenen Gefühle. Also das heißt doch, ich muss doch auch die Wahrnehmung meiner eigenen Gefühle muss geschärft sein. Sprich, nehmen wir denn unsere Gefühle in der Regel überhaupt richtig wahr? Stelle ich jetzt fest, oh, das ist ein Störgefühl oder oh, jetzt bin ich da aggressiv? Oder wie verstehen wir die Sprache unserer Gefühle?
Ich denke, das muss man lernen.
Wie?
Weil erstens durch dieses Bewusstmachen. Ich denke, manche beschäftigen sich überhaupt nicht mit ihren Gefühlen, weil das Gefühl für sie so eine unbekannte Botschaft aus einer fremden Galaxie ist. Ich beschäftige mich nicht mit Gefühlen. Viele haben Angst vor ihren eigenen Gefühlen. Dann werden die einfach vereist. Sie wissen nicht, damit umzugehen. Oder es droht eben schon dieses schlechte Gewissen, wenn ich jetzt dieses Gefühl zulasse. Was macht das mit mir?
Also die verstehen die Sprache des Gefühls sozusagen nicht.
Richtig.
Wie kann ich denn diese Sprache erlernen?
Wenn ich jetzt von daher komme, von unserem Ansatz, dass ich zuerst mal Träger und Ursachen unterscheiden muss. Wenn das dann klar ist, aha, der Prozess eigentlich, der ist in Umlauf gekommene Chemie. Also ich schiebe mal schnell was dazwischen, so als ja. Beleg. Als Beleg oder als Beweis dient am besten der Alkohol. Da fühlt sich einer mies, da fühlt sich einer down und jetzt trinkt er seine 2 Flaschen Wein und wenn jetzt Alkohol im Blut ist oder Blut im Alkohol, je nachdem, jetzt fühlt er sich anders. Obwohl die Probleme sind noch dieselben, die Situation ist dieselbe, aber er fühlt sich anders. Warum? Er hat sich eine Gegenchemie eingeflößt. Alkohol ist eine Chemie, die beeinflusst Gefühlshaushalte, beeinflusst unsere Gefühlswelt. Und hier können zum Beispiel dann Gefühle so beeinflusst sein, dass sie eben nicht die Wahrheit sagen über unseren Zustand. Ja? Mhm. Viele Aspekte der pharmazeutischen Industrie machen dasselbe. Durch Psychopharmaka wird einfach zum Teil diese Chemie beeinflusst. Das kann eine Krücke sein, aber letztlich keine Ursachenbehandlung. Da werden also die Träger beeinflusst. Man kann auch positiv die Träger von Gefühl beeinflussen, zum Beispiel durch Sport, wenn dann Glückshormone ausgeschüttet werden. Das ist alles dieser Bereich der Träger von Gefühl. Und deshalb müssen wir wissen, was für Gefühl jetzt gerade da ist. Braucht es noch mehr eine Beurteilung, so wie Sie richtig sagen. Ich muss aber auch die Sprache verstehen lernen. Muss zum Beispiel wissen, wenn jetzt eine gewaltige Chemieausschüttung da ist, das ist kein Fingerzeig hin auf objektive Wahrheit. Und so muss ich überhaupt mal anfangen, in die Welt meiner Emotionen hineinzudringen, die wirklich eine wunderbare Schöpfungswelt unseres Gottes ist.
Jetzt nehmen Sie uns doch mal mit in diese Schöpfungswelt, in diese wunderbare Schöpfungswelt Gottes, die er mit den Gefühlen in uns hineingepflanzt hat. Jetzt viele von uns oder viele der Hörerinnen und Hörer sehen jetzt eben auch erstmal, oder ich postuliere das jetzt einfach mal, vielleicht eher was Schlechtes, was Belastendes mit den Gefühlen. Sie hatten es ja eingangs gesagt, haben auch Paulus zitiert, dass er, wenn du zornig bist, schau, dass du nicht sündigst. Ja, also dass er sehr wohl unterscheidet zwischen dem Gefühl selber, für das wir nichts können, und unserer letztlichen Tat, die wir dann aus dem Gefühl heraus vielleicht machen. Aber wo sehen Sie denn Beispiele, wo wirklich die Gefühle auch in uns Gutes bewirken, etwas in Bewegung bringen, etwas öffnen? Vielleicht, dass wir damit auch die Sprache mal ein bisschen erkennen können, die unser Gefühl so spricht.
Ja, also sind zuerst mal gerade diese Reaktionen auf intuitive Wahrnehmungen.
Zum Beispiel?
Die intuitive Wahrnehmungen, wenn die Antennen da jetzt ausgefahren sind bei der entsprechenden Person, die nimmt dann intuitiv wahr, wie es der andere beispielsweise von seiner Gesinnung her meint. Und Leute, die diese Intuition auch leben, die merken auch beispielsweise ganz positiv, wenn es jetzt jemand wirklich gut mit mir meint, da verliert man Angst. Da vertraut man jetzt auf die intuitiven Antennen, kann sich öffnen, kann Schritte des Vertrauens zugehen. Das ist nur ein kleines Beispiel. Aber ich möchte mal mit einem starken Gefühl beginnen, wo jeder von uns weiß, wie uns das beflügelt, wie uns das motiviert. Das sind Gefühle der Freude und des Glücks. Und da ist ja interessant, da kommt man ja so schnell in Schleudern, wenn man denkt, hallo, das ist das sogar ein biblischer Befehl. Apostel Paulus schreibt in Philipper 4, Vers 4, freut euch im Herrn alle Wege. Also ein Befehl, ja, wie soll das jetzt gehen? Also jetzt doch Glückstabletten nehmen. Paulus schreibt ja das, weil er weiß, es ist wichtig, in Nehemia 8, Vers 10 steht, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Also es gibt Kraft, es gibt eine Motivation, es hilft uns in unserem Alltagsleben, wenn wir Gefühle der Freude, ich sag mal jetzt, zulassen. Nun, wie soll das gehen, ist natürlich die Frage ganz praktisch. Ich kann ja nicht einfach morgens aufstehen und sagen, ja, jetzt freue ich mich einfach, ja. Und dann geht es einem so wie mir, dass man erschöpft und ermattet ist. Und da dieser Befehl, also biblische Befehle sind nicht einfach alle, auch wenn es heißt, liebet einander oder vergebet einander. Das ist keine Aufforderung zu einem Gefühlsakt, sondern das ist immer eine Aufforderung an unsere Herzensgesinnung. Bei diesem Befehl, freut euch im Herrn alle Wege, da sagt uns die Heilige Schrift eigentlich, schafft die Kanäle in eurem Leben, damit jetzt wirklich dieser Träger zur Freude, zu Glücksgefühlen, dass die jetzt in meiner Sprache in Umlauf kommen können. Und gerade bei der Freude sehen wir, so vom Gesamtzusammenhang der Heiligen Schrift, dass es verschiedene Kanäle gibt. Und da bin ich jetzt dafür verantwortlich. Und sie sagte, ja, wir haben Zeit, dann würde ich gerne mal diese 5 Kanäle, wenn Sie einverstanden sind, kurz mal nennen.
Ja, bitte.
Damit es für uns praktisch wird.
Ja, klar.
Erster Kanal zu Freude im Alltag zu kommen ist, erstens Gott überhaupt als freudigen Gott erkennen. Der Teufel, der ergötzt sich an Traurigkeit, weil er selbst total freudlos ist. Deswegen ist dein Verlangen, dass jeder so ist wie er, nämlich freudlos. Wir müssen sehen, dass Gott eigentlich das freudvollste Wesen im ganzen Universum ist. Wenn wir den Schöpfungsbericht anschauen, da heißt es nicht, am Ende der Woche war er völlig ausgepowert und dachte, endlich Freitagmorgen kann ich ruhen, sondern Licht soll aufstrahlen. Gott hat Freude am Licht, es war alles sehr gut. Und natürlich gibt es auch Trauer und Schmerz, gerade wenn wir an Jesaja 53 denken, ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut, aber der Zorn Gottes, der Schmerz Gottes ist eine vorübergehende Reaktion auf eine gefallene Welt. In der Herrlichkeit oder im Paradies, da gibt es weder Tränen noch Schmerz noch Traurigkeit, da gibt es nur Freude. Und das ist der Grundpunkt, beispielsweise jetzt ganz konkret, wenn ich ein falsches Gottesbild habe, Gott als Rächer oder Gott als Gesetzeshüter oder als Aufpasser oder auch als religiöses Weichei oder was auch immer, dann werde ich diesen Kanal verstopfen. Ich muss sehen zu Gott, wie er wirklich ist. Jesus sagt, schaut mich an, so seht ihr den Vater. Dass Gott das freudvollste Wesen im Universum ist. Ein zweiter Kanal wäre Dankbarkeit. Also nicht Freude schafft Dankbarkeit, sondern Dankbarkeit schafft Freude. Wir sehen, da ist eine grundsätzliche Dankbarkeit, dass Gott seinen Sohn sandte für uns, um unsere Schuld zu sühnen. Das ist Gnade, das ist diese unverdiente Liebe. Und interessant hier auch schon im Griechischen, das Wort Freude, Chara, gründet schon im Wortstamm auf Charis, auf Gnade. Also aus Gnade erwächst Freude. Und das ist die punktuelle Dankbarkeit hier. Aber auch, wir sollen ja weiter in Gnade wachsen, steht in der Heiligen Schrift. Und das heißt, die Zeichen der Liebe und Treue Gottes uns daran erinnern. Täglich daran denken, Gott dafür danken. Wir vergessen alle so schnell. Ich empfehle immer, hey, schreibt doch auf, was Gott euch Gutes getan hat. Und gerade in schweren Zeiten, lest das wieder, erinnert euch dran, dank Gott. Das ist so ein zweiter Kanal.
Also einen Dankvorrat anlegen sozusagen.
Dankvorrat, sehr gut, ja. Mhm. Dankvorrat anlegen, der schafft einen Kanal, dass Freude kommt in unser Herz. Das heißt, ich kann also die Träger beeinflussen. Ich träge das Gefühl und mir was vormachen. Aber die Träger, einen Kanal schaffen. Dritter Punkt wäre dann im Augenblick leben. Der Apostel Paulus schreibt in Korinthern, im seinen Korintherbrief 6,2, siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Also manche Leute, ja, über Vergangenheit nachzugrübeln oder über Zukunft Sorgen zu machen, beraubt uns der Gegenwart. Da sagt die Heilige Schrift, den Augenblick voll ausschöpfen, weil wir Dinge bedauern, die wir getan oder verpasst haben und uns vor Dingen fürchten, die noch gar nicht eingetroffen sind. Und das wahrscheinlich auch nie werden. 80% unserer Sorgen werden nie relevant. Und deshalb sagt uns die Heilige Schrift, Vergangenheit abschließen, ins Kreuz bringen und die Zukunft ganz bewusst in Gottes Hand legen. Und wenn wir uns daran erinnern, an eine Zeit, in der ich mich wirklich glücklich fühlte, sollen vielleicht mal alle Zuhörerinnen und Zuhörer probieren, erinnern sich an einen Augenblick, wo sie sich wirklich glücklich fühlten. Also wenn ich Ihnen auch eine persönliche Frage stellen kann, Herr Milan, erinnern Sie noch an den ersten Kuss mit Ihrer Frau?
Oh ja, sehr gut.
Ja, danke. Jetzt haben Sie mich nicht im Stich gelassen. Weil jetzt würde ich behaupten, Sie können sich nur daran erinnern, weil Sie diesen Augenblick voll ausgekostet haben.
Ja.
Weil Sie diesem Augenblick ganze Aufmerksamkeit widmeten. Wenn Sie damals gedacht hätten, ach, habe ich jetzt die Sportschau verpasst oder die Steuererklärung muss ich noch machen, würden sich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern.
Mhm.
Das heißt, wir werden aufgefordert, dem Augenblick unsere ganze Aufmerksamkeit zu widmen, weil da erkennen wir dann gerade die Zeichen der lieben Gottes. Immer wo wir uns an eine glückliche Situation erinnern können, da ist es garantiert so, dass wir diesem Augenblick unsere ganze Aufmerksamkeit widmen. Und die Gefahr ist, dass wir zu Menschen werden. Die können beispielsweise durch einen wunderbaren Park laufen und von der Schönheit Gottes und der Schöpfung überhaupt nichts wahrnehmen, weil wir nicht im Augenblick leben. Und vierter wäre dann auch noch die positive Erwartungshaltung. Ich möchte Psalm 118, Vers 24 dazu zitieren. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Also wann werde ich morgens eher freudig aus dem Bett springen, begierig dem Tag ins Auge zu schauen, wenn ich für heute das Schlimmste befürchte oder wenn ich sage, ich erwarte heute einen heiligen, herrlichen Tag mit Jesus. Und natürlich denken jetzt viele Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, wenn ich an meine Probleme denke oder wenn Sie, Herr Nietzsche, meine Probleme hätten, da muss man sagen, dass wir eine wunderbare Verheißung auch in der Heiligen Schrift haben, in Römer 8, 28. Da heißt es, dass alle Dinge zum Besten dienen müssen, denen, die ihn lieben, weil er uns da in sein Bild umgestalten möchte. Das heißt, jedes Problem birgt ein Geschenk in sich. Jede Schwierigkeit enthält ein verborgener Schatz.
Das ist starker Tobak, Herr Nietzsche.
Ja, das muss man aber mal üben.
Mhm.
Was könnte an dieser Situation positiv und bedeutsam sein? Was könnte ich daraus lernen? Wie könnte jetzt hier der Meistermaler, das Gemälde meines Lebens, was radiert er da gerade weg, um was Besseres hin zu pinseln? Aber wir sehen auf einem Blatt Papier, wenn ich da einen schwarzen Punkt reinmache, sehen wir nicht 99% weiße Fläche, sondern immer nur den schwarzen Punkt. Und da heißt jetzt, aber nee, ich möchte die positive Erwartungshaltung haben. Ich weiß, es gibt Situationen, da können wir uns nicht mal mehr im Vertrauen an Jesus festklammern. Da müssen wir uns festbeißen, weil ich keine Kraft mehr habe mit den Fingern. Aber Jesus, du hast gesagt, es soll mir alles zum Besten dienen. Und alles, was du zulässt, das muss zum Besten dienen. Was nicht zum Besten dienen kann, das lässt du nicht zu in meinem Leben. Und dadurch bekomme ich eine positive Erwartungshaltung. Und das ist letztlich das Geheimnis, wo wir auch von vielen ganz Gott hingegebenen Menschen mit Verwunderung lesen, dass die inmitten von Leid und Schmerz Freude erlebten. Die hatten diese positive Erwartungshaltung. Egal, wie es um mich herum stürmt, ich klammer mich daran fest, dass alles zum Besten dienen muss. Und sie erlebten es dann halt im Nachhinein auch, dass Gott wirklich stets zu seiner Verheißung steht. C.S. Lewis schrieb mal, die positive Erwartungshaltung auf Erfahrungen mit Gott in unserem Alltag ist der Pinsel, mit dem wir unserem Leben freudige Farbe verleihen. Ich denke, da gibt es auch noch eine Zwei-Schritte-Formel gegen den Stress. Erstens, reg dich nicht über Kleinigkeiten auf. Zweitens, vergiss nie, dass es sich bei den meisten Dingen um Kleinigkeiten handelt. Mhm. Das sind wir immer gefordert. Vor dir ist Freude die Fülle, sagt Psalm 16, Vers 11. Und wenn wir zum Beispiel diese vier Kanäle beachten, daran arbeiten, uns da öffnen, dann merken wir plötzlich, dass jetzt die entsprechenden Träger auch wirksam werden in unserem Leben. Und wir kommen tatsächlich ganz praktisch zu Gefühle der Freude und des Glücks. Und deshalb, wenn jetzt ein Gefühl da ist, der Mutlosigkeit, der Resignation, das ist jetzt zum Beispiel ein Gefühl, das uns weismachen möchte, hey, entweder mit dir ist Topfen und Malz verloren oder deine Zukunft sieht düster aus. Und diesem Gefühl muss ich jetzt was dagegen setzen. Da kann ich nämlich jetzt sagen, es ist nicht die einzige Realität in meinem Leben. Oder denken wir jetzt gerade ins Gegenteil, ein Gefühl von Resignation, von Traurigkeit. Da haben wir einen interessanten Psalm, wenn ich den noch erwähnen darf, Psalm 42, Vers 12. Ist sicher bekannt, da schreibt der Psalmist, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Heil und mein Gott ist. Und wenn wir jetzt das analysieren, dann sehen wir, erstens, was betrübst du dich, meine Seele? Seltsam, er spricht seine eigene Seele mit du an. Er ist doch selbst betrübt. Er möchte die Flinte ins Korn werfen. Und er sagt, was betrübst du dich, meine Seele? Aber dadurch schafft er ein gewisser objektiver Abstand und sagt, halt. Also jetzt in unseren Worten wird er sagen, was bist du so in Umlauf gekommen, du Betrübniskemie? Ja? Mhm. Das ist nicht alles. Das ist jetzt mein Träger, jetzt ist Chemie in Umlauf gekommen. Und das empfinde ich als Resignation, als tiefe Traurigkeit. Aber er nimmt es zur Kenntnis. Er sagt, und bist so unruhig in mir. Er verdrängt es nicht, er akzeptiert es. Jawohl, diese Gefühle sind jetzt da, diese Träger sind in Umlauf gekommen. Aber jetzt kommt ein Entscheidungsbefehl, der sagt aber halt. Das zeigt mir jetzt etwas, da sind Ursachen vorhanden. Ich bin jetzt traurig, aber ich will meinen Gefühlen, die sehr gut sind, die hilfreich sind im Leben, die Gesamtherrschaft in meinem Leben entziehen. Deshalb, Gott hat Gefühle geschaffen, damit sie Diener sind in unserem Leben und nicht Diktatoren. Denn wenn ich einen Diktator über mir habe, dann bin ich versklavt. Als Diener sind Gefühle wunderbar. Als Diktator werden sie destruktiv. Ein Feuer ist wunderbar, ist herrlich, schön, dass es Feuer gibt. Aber wenn ein Feuer ein ganzes Haus verbrennt und vernichtet, dann wird es destruktiv. Im Herd, im Ofen oder im Lagerfeuer ist es konstruktiv. Und deshalb dieser Entscheidungsbefehl des Psalmisten, harre auf Gott, hier jetzt gegen das Gefühl. Und er gibt auch die Begründung, nämlich er will das Vertrauen aussprechen, er will recht handeln, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Gottes Heil, dass er meines Angesichts Heil und mein Gott ist. Und hier sehen wir, dass es jetzt einfach verschiedene Reaktionen auf Gefühle gibt, Gefühle, die uns in die richtige Richtung weisen. Ja, die können wir gerade voll auskosten. Und jetzt gibt es Gefühle, die zeigen uns quasi in die falsche Richtung. Hier resigniere, werfe die Flinte ins Korn, gib auf, verzage, verzweifle. Und da kann ich sagen, halt, stopp. Ich gebe einen Entscheidungsbefehl. Ich entziehe diesen Gefühlen die Gesamtherrschaft in meinem Leben. Und nur wenn man gelernt hat, das zu unterscheiden, Träger und Ursachen, hat man den objektiven Abstand zu seinen Gefühlen, damit man sich nicht versklaven lässt. Und wenn ich den nicht habe, dann werden die Gefühle, die mich gerade übermannen, die einzige Realität sein im Leben, aber dann werde ich versklavt werden. Und so müssen wir dieses Bild vielleicht im Hinterkopf behalten. Gefühle sind wunderbar. Sie zeigen uns Wahrheiten, sie helfen uns, geben uns Motivation auch, Unterstützung, zum Beispiel die Gefühle der Freude und des Glücks. Aber es gibt auch Gefühle, da muss ich diesen Abstand schaffen, sagen halt, ihr seid jetzt mal nur in Umlauf gekommen, eine Chemie, warum auch immer. Und ich gebe den Entscheidungsbefehl, hier gehorche ich meinen Gefühlen nicht. Ich harre auf Gott. Ich spreche ihm das Vertrauen aus. Gut, wir wissen, es gibt Situationen, da kann man wirklich sagen, oh Gott, ich verstehe dich nicht. Aber ich vertraue dir. Ja, versteh, das mal als Beispiel zu Betrübnis und Gefühl.
Verstehe ich das richtig, dass diese, Sie haben eingangs als Träger des Gefühls die biochemischen Prozesse in unserem Körper genannt, aber Sie fügen dem auch noch eine geistlich-spirituelle Dimension hinzu, indem Sie da eben auch von den Kanälen der Freude sprechen. Also dass eben auch die Träger meiner Gefühle eben nicht nur die Nebennierenhormone sind, die ausgeschüttet werden, sondern auch das Gottesbild, die Dankbarkeit, das Leben im Augenblick und mit dem Psalmisten zu sprechen, das ist der Tag, den der Herr gemacht hat, mit einer positiven Erwartungshaltung in den Tag hineingehen. Also dass Träger des der Gefühle auch eine geistlich-spirituelle Dimension sind, nicht nur Hormone und Chemie, die in meinem Körper umeinander schwimmt. Verstehe ich das so richtig,
Herr Ritsche? Ich möchte das noch detaillierter sagen. Ja? Diese Träger, diese Chemie, die können wir beeinflussen durch diese Kanäle. Wir sind ja ganzheitliche Persönlichkeiten.
Verstehe, okay.
Und es war jetzt nur dieser Unterschied zwischen Träger und Ursachen und Kanälen und so. Es sind ja nur Bilder zum besseren Verständnis. Und die geistliche Dimension, ich glaube, der Träger bleibt gleich. Gefühle der Freude und des Glücks, das sind die gleichen Hormone oder die gleiche Biochemie, wie wenn einer einen Lottogewinn macht. Also da dürfen Christen dann auch nicht kommen und sagen, ja, unsere Freude, die hat ganz andere Hormone, ja, die Freude am Herrn. Sagen wir das mal jemand, der gerade im Lotto gewonnen hat, mit meinen Glücksgefühlen, da bin ich zufrieden. Nee, unsere Freude hat eine Grundlage, ja, denn jede Freude, losgelöst von Gott, ist eigentlich eine Scheinfreude. Aber das hat keinen Einfluss jetzt auf die Tatsache der Hormone, die sind gleich. Oder nehmen wir das Phenylethylamin, also dieses Hormon, das für Liebesgefühle verantwortlich ist. Das kann ein junger Teenager haben, der sich einfach blauäugig in jemand verliebt, weil er in die Karosserie verliebt ist, weil das Mädchen dem jungen Mann gefällt, einfach äußerlich, hat mit Liebe mal überhaupt nichts zu tun. Aber ist es dasselbe für Phenylethylamin, wenn eine Liebesgefühle zu seiner Frau hat, mit der er schon 20 Jahre verheiratet ist, weil er fast begeistert ist von ihrer auch inneren Schönheit, da wird auch Phenylethylamin erzeugt. Nur das eine hat eine Grundlage und das andere nicht. Aber die Hormone, die bleiben gleich. Und jetzt gerade, um bei diesem Beispiel zu bleiben, jetzt mir als Mann, der schon 31 Jahre verheiratet sind, könnte es ja auch passieren, dass ich plötzlich Gefühle habe einer anderen Frau gegenüber. Das nennt die Bibel Anfechtung. Es sind die gleichen Phenylethylamine. Wenn ich mich jetzt nur von meinen Gefühlen anlügen lasse oder versklaven lasse, dann kommt dieses, was wir oft hören, ja, was soll ich machen, wo die Liebe halt hinfällt.
Ja.
Nein, da kann ich sagen, halt, das ist jetzt Phenylethylamin in Umlauf. Irgendwas hat mich da angesprochen, deshalb sind diese Hormone ausgeschüttet worden. Aber ich bin doch nicht Sklave meiner Gefühle. Ich sag stopp. Akzeptiere ich nicht, jetzt mich meiner Fantasie dahin zu geben, sondern ich danke zum Beispiel jetzt ganz bewusst für meine wundervolle Frau, die mir Gott geschenkt hat, schon seit über 31 Jahren. Und dann wird dieses, ich sag mal jetzt, in falsche Richtung gelegte Phenylethylamin, wird abnehmen und sich ändern. Und es kommen auch wieder Gefühle meiner eigenen Frau. Also die Träger sind dieselben, aber die Träger kann ich beeinflussen, gerade, was Sie sagen, durch diese geistlichen Dimensionen auch. Was ich danke, was ich bete, was ich glaube. Und wir sehen ja diesen Kampf bei all diesen großen Gottesmännern oder Frauen in der Bibel auch, dass sie ihre Gefühle, da ihr Herz ausschütten, wenn wir an viele Psalmen von David denken, ja. Wer seine Gefühle ausgeschüttet hat, die Chemie, die war da. Aber er hat der Chemie die Gesamtherrschaft entzogen, um die Gefühle zu füttern, die in die richtige Richtung gehen und die in die falsche weisen, dagegen anzugehen, mit Gottes Hilfe. Und das ist natürlich ein springender Punkt. Wahrscheinlich haben Sie auch auf das hinaus wollen. Ich kann das letztlich mit meiner eigenen Kraft sowieso nicht bewerkstelligen. Das ist da das wundervolle Angebot Gottes, dass er sagt, ich will Freund sein. Ich will dir dabei helfen. In der Verbindung mit mir werde ich mit dir auch negative Gefühle oder falsch gerichtete Gefühle überwinden, damit du den rechten Weg gehen kannst und Gefühle wirklich zu dienen werden und sie vom Thron des Diktators abgestoßen werden.
Die Kanäle, die Sie genannt haben, das fasziniert mich da sehr, weil ich sehe da so drin eine Übung, eine Einübung jetzt für den, über den die Gefühle Herrschaft übernommen haben. Niedergeschlagenheit zum Beispiel. Es gibt ja genügend Probleme, die wir im Alltag haben. Sie haben die Steuererklärung genannt, die steht jetzt auch bei vielen wahrscheinlich an. Und der Gang durch den Stadtpark. Das ist Leben im Augenblick. Das heißt, ich kann es sozusagen trainieren, dieses auch im Augenblick Leben, ob ich jetzt mich öffne für das, was jetzt in diesem Moment gerade auf mich einwirkt.
Genau.
Der schöne Duft, der Sonnenstrahl,
genau.
Was auch immer. Und das ist dann das, wo quasi das Gefühl dient. Verstehe ich das so richtig,
exakt,
Herr Nitsche?
Exakt. Also ganz konkrete Situation. Gerade letzte Woche war ich mit so vielen Problemen konfrontiert, dass ich gedacht habe, wie soll man das packen? Also Gott war plötzlich ganz klein und die Probleme riesengroß.
Ja.
Und dann, es war Abend oder Nacht, sternenklarer Himmel. Und da jetzt auf den Balkon gehen und sich bewusst diesem Bild auszusetzen, in diesen Sternenhimmel emporschauen und zu denken, hey, das hat alles Gott gemacht. Das ist ja Wahnsinn. Und dann bekommt man, das ist so ein Kanal, jetzt öffne ich mich, der Größe Gottes, beginne zu staunen, diese Ehrfurcht vor seiner Größe, vor seiner Allmacht und ziehe da rein gefühlsmäßig die Probleme, die sind genau noch so da, aber die werden plötzlich klein gegenüber der Größe und der Allmacht Gottes. Und da sehe ich ein Prinzip, was Hiob auch erlebt hat in seinem Leid. Wir kennen ja diese Geschichte, dass er dann Gott angeklagt hat plötzlich, als die Freunde begannen zu reden und sich auch gefragt hat, warum und wieso. Und dann machte ihm, als Gott begann zu reden, warst du bei der Begründung der Ozeane dabei oder hast du den Orion am Himmel befestigt und so weiter, da zeigte Gott ihm eigentlich nur seine Größe, beantwortet die Frage nach dem genauen Warum des Leids im Hiob nicht. Wir wissen es, weil diese verborgene Bühne uns ja geschildert wird, dass der Satan vor dem Thron Gottes erschienen war, aber das wusste Hiob nicht. Und allein, weil Hiob plötzlich überwältigt war von der Größe und von der Allmacht Gottes, da sagte Hiob, ach, bin ich dumm, ich bin ja so klein. Da verschwand die Frage nach dem Warum, weil es sich dem Kanal der Größe und Herrlichkeit Gottes ausgeliefert hat. Und das können wir auch tun. So wie Sie sagen, der Gang dann durch den Park, sich öffnen für die Schönheit Gottes, für die Herrlichkeit Gottes. Und dadurch bekomme ich einfach einen anderen Blickwinkel. Das ist der Kanal, der jetzt auch die Träger meiner Gefühle beeinflusst. Und siehe da, es kommen andere, es kommt, kann man jetzt sagen, eine andere Chemie plötzlich in Umlauf, ja.
Mhm. Sie haben es eingangs auch schon mal gesagt, die Gefühle Gottes bei der Schöpfung, dass also es nicht im Schöpfungsbericht steht und Gott war erschöpft und lehnte sich zurück und hat sich erstmal, was ich, zurückgelehnt, sondern er hat eben das Licht auch geschaffen. Was wissen wir über die Gefühle Gottes?
Also ich denke, da stehen auch viele Hinweise in der Heiligen Schrift, dass wir wissen, wir können den Heiligen Geist zum Beispiel betrüben. Wenn Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Er bringt seine Begeisterung über die, die er liebt hat, zum Ausdruck. Er sagt beispielsweise ja in Johannes 15, so wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Und der Vater sagte ja an diesen zwei Stellen in der Heiligen Schrift, ich habe Wohlgefallen an dir. Er macht den Vergleich, so wie sich ein Bräutigam freut über seine Braut, so freut sich dein Gott über dich. Das sind Gefühle Gottes. Jesus kennt auch Schmerz. Als Lazarus gestorben ist, hat er geweint. Als Johannes der Täufer, sein Schospin-Freund, getötet wurde, da zog er sich in die Einsamkeit zurück, Jesus, weil ihn das innerlich so bewegt hat. Also Jesus war ein sehr gefühlvoller Mensch, aber seine Gefühle waren stets immer Diener. Auch als er zürnte bei der Tempelaustreibung, sehen wir, hat er das voll unter Kontrolle. Er ließ das auch zu, das merkten die Leute auch. Aber gerade in Details, er stieß die Tische der Händler um, aber die Taubenkäfige hat er hinausgetragen, ja, von den Taubenverkäufern, die ja, ein Taubenzüchter war ja unrein, hat er als unrein gegolten. Aber da hat er nicht die Kontrolle verloren, einfach die armen Tieren da auf den Boden geworfen. Ja, das sind so Details, die uns einfach zeigen, ja, hier sehen wir auch den vollkommenen Mensch und Gott zugleich, der auch seine Gefühle absolut nicht verdrängen musste und absolut nicht ausschalten musste. Aber sie waren Diener in seinem Leben, natürlich in Perfektion.
Was sagt uns das eigentlich über unseren Gott, wenn wir wissen, dass er auch Gefühle hat für uns, dass er auch verzagt über uns und die Hände vielleicht über den Kopf zusammenschlägt? Was sagt uns das und welche Hoffnung können wir daraus schöpfen?
Überhaupt diese grundsätzliche Einstellung Gottes mir gegenüber, das ist ja das, was die eigenen Gefühle auch ja sehr, sehr positiv beeinflusst, dass ich weiß, ich bin ein von Gott Geliebter. Er liebt wirklich mit ganzem Herzen. John Eldred schreibt, er ist der himmlische Liebhaber. Das heißt, wir können, die wir die Verbindung zu Gott gesucht haben, uns ihm ausgeliefert haben, morgens wirklich aufstehen mit der Gewissheit, ich bin ein Geliebter Gottes. Und zwar nicht aufgrund meiner Leistung, sondern einfach aufgrund meines Seins, weil sich Gott dazu entschieden hat, mich zu lieben. Nicht, weil ich von mir her gesehen, von meinem Wert her besonders liebenswürdig wäre oder besondere Leistungen erbringen würde, damit er mich noch mehr lieb hat oder noch mehr lieb hat. Es geht gar nicht, ja. Jemand, der mich vollkommen liebt, wie soll er das noch steigern? Mhm. Er liebt sowieso vollkommen gerade, ja. Und das ist natürlich etwas, was ganz wichtig ist für, ich sag mal so, das Grundgefühl, das in meinem Leben, aber das ist auch etwas, was wächst. Diese Gedanken daran, diese Dankbarkeit, das auch auszudrücken, dann danke Gott. Danke, dass du mich wirklich lieb hast. Das beeinflusst, das sind die Kanäle, das beeinflusst diese Träger meiner Gefühle auch.
Wie kann ich diese Kanäle, diese vier Kanäle, von denen Sie gesprochen haben, Gott als freudigen Gott erkennen, Dankbarkeit, im Augenblick leben und positive Erwartungshaltung, was ist, wenn diese Kanäle verstopft sind? Wie kann ich da den Weg irgendwie...
Das ist schon ein gutes Bild, das Sie da verwenden, Herr Mieler. Ja. Wenn eine Leitung verstopft ist, dann muss man die Verstopfung lösen.
Wo ist da das Rohrax-Rohr frei?
Ich denke, das geht natürlich am besten auch mit einem guten Freund oder Freundin oder ja, mir Vertraute, dass ich mich da auch einem Menschen anvertrauen kann, der mich da etwas an der Hand nimmt und sagt, oh, wir wollen das gemeinsam. Wir haben ja schon mal eine Sendung gehabt über Freundschaft, wo wir sahen, dass das große Ziel ist, dass ein Freund sagt, ich möchte bei dir das Beste, ich möchte deine Leidenschaft für Gott wecken. Ich möchte, dass du zu dem wirst, wie Gott dich geplant hat. Und Gott hat jeden Einzelnen von uns eigentlich so geplant, dass diese Kanäle frei sind. Dass er wirken kann, dass wir, er schreibt, im Johannesevangelium steht, dass Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und es im Überfluss habt. Und das ist letztlich das, was Gott auch will. Ich möchte, wenn diese Kanäle, wenn die Verstopfung da gelöst werden, und das geht eben nur durch Praxis, durch Alltag, durch Trainieren, durch praktisches Üben. Das ist nicht plötzlich eine Erkenntnis, die einem überfällt und dann sind alle Verstopfungen weg oder alle Blockaden, sondern das ist ganz praktisches Christenleben, dass ich mich da mit anderen auch auf den Weg mache, um dieses Ziel zu erreichen, dass die Kanäle durchfließend sind, dass keine Barrieren da sind.
Aber es ist ein Weg der kleinen Schritte, der kleinsten Schritte.
Absolut, absolut. Das ist da echtes Wachstum. Überall in der Welt, wo wir Wachstum sehen, ob beim kleinen Kind oder in der Pflanzenwelt oder alles, was einfach schön ist, das wächst immer nur in kleinen Schritten. Das kleine Kind fällt auf den Hosenboden und steht wieder auf, trainiert weiter und es wird nie auf die Idee kommen, wenn es einmal auf den Hosenboden fällt, so ein Kleiner, der erst die ersten Schritte versucht, zu sagen, ja, ich probiere überhaupt nicht mehr, ja. Ich bleibe jetzt sitzen und bin entmutigt. Nee, die Mutter hat auch Freude, wenn sie sieht, die Bemühungen und die Freude daran, wo dieses kleine Kind hat, dass es jetzt die ersten Schritte tun können. Und nur, ich denke, dieser Fluch eines pharisäischen Leistungsdenkens, die beraubt uns auch dieser Freude, Kind zu sein, erste Schritte laufen zu dürfen, laufen zu lernen, mit den Gefühlen umgehen zu lernen. Wir müssen nicht perfekt sein. Wir müssen nicht fertig sein. Wir dürfen Baustelle sein. Wir dürfen auch Lernende sein. Und das gesteht uns Gott auch zu, gerade auch beim Lernen, Umgang der Gefühle.
Sie haben vorhin gesagt, wenn Sie niedergeschlagen sind oder jetzt, als Sie jetzt mal vor kurzem niedergeschlagen waren, die Probleme, Sie zu erdrücken drohten, haben sich abends auf den Balkon gestellt und das Sternenzelt angeschaut. Und eben kam da sozusagen in den Sternen auch die Größe Gottes erkannt oder erkennen können. Aber das heißt jetzt nicht, dass Gott meine Probleme und meine Sorgen, Gefühle als unbedeutend ansieht, oder? Das kann ich doch schon so verstehen.
Ja, auf jeden Fall.
Dass er die auch ernst nimmt.
Ja, eben gerade das ist ja der Punkt. Dass es natürlich auch nicht nur beim Anschauen der herrlichen Sternenwelt geblieben ist, sondern dass man da dann betet, diese Gemeinschaft mit Gott intensiviert, durch dieses Überwältigsein von seiner Größe und Allmacht wieder zu diesem kommt, hey, ich habe ja so viel Potenzial in dir, Gott. Ja, Jesus will ja mit mir gehen, jetzt durch die Probleme hindurch. Das heißt, ich weiß jetzt gerade hier, wenn ich Sternenzelt dann betrachte und mich dem hingebe, hey, ich bin ja nicht allein, wir sind zu zweit. Mhm. Wir gehen da jetzt durch. Ich muss die Probleme jetzt nicht selbst angehen, sondern wir können so. Und ich vertraue dabei, dass Gott selbst eingreift. Weil es gibt so viele Probleme, die sind uns wirklich zu viel und zu groß. Das Vertrauen jetzt, dieses Vertrauen auf Gott zu setzen, hey, diese Sorge lege ich jetzt bewusst in deine allmächtigen Hände und habe die Erwartung, dass du was tust. Mhm. Und da wurde ich noch nie enttäuscht. Noch nie.
Herr Nitsche, zum Abschluss unseres Gesprächs haben Sie ein Gebet, einen Gedanken, den Sie unseren Hörerinnen und Hörern zum Geheimnis unserer Emotionalität mit auf den Weg geben möchten.
Ja, vielleicht gerade ein Gebet des Vertrauens.
Ja.
Ja, Vater. Ja, für deinen Willen, für deine Größe. Ja, Vater. Auch wenn wir es manchmal gefühlsmäßig nicht nachvollziehen können. Wie ein Kind sich in die Arme seines liebevollen Vaters flüchtet und wirft, so wollen auch wir sagen, ja, Vater, ich verstehe dich manchmal nicht, aber wir vertrauen dir. Amen.
Amen. Herr Nitsche, vielen Dank, dass ich Ihnen auch persönliche Fragen zu Ihrer Gefühlswelt stellen durfte und dass Sie der Rede und Antwort gestanden sind. Schön, dass Sie wieder bei uns in der Sendung waren. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, Herr Nitsche.
Dankeschön.
Herzlichen Dank und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie können sich eine Aufzeichnung unserer Sendung beim Radio Horeb CD-Dienst telefonisch bestellen über die Rufnummer 0700 75 25 75 20 oder wenn Sie im Internet fit sind, dann wählen Sie einfach unsere Homepage an www.horeb.org, gehen in unser Programm, dort sind dann die CD-Symbole und das Programm führt Sie dann ziemlich sicher zur bestellten CD. Unser Radio Horeb Hörerservice steht Ihnen zu den üblichen Bürozeiten Montag bis Freitag zur Verfügung unter der Rufnummer 0700 75 25 75 25. Es verabschiedet sich für heute Dominik Miller. Thank you.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole, 7615 515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525 von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.